Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Schön hast du Game Talk FM eingeschaltet. Herzlich willkommen hier zum 22. Game Talk. Heute eine Schnapszahl und dazu passend besprechen wir eine Schnapsidee, wie vielleicht manche sagen würden. Ob es dann so ist, das werden wir heute rausfinden. Wir haben uns das Thema DLC, Downloadable Content, vorgenommen. Und mit dem Wir habe ich es wie immer verraten. Ich bin nicht alleine hier, nein, ich darf begrüßen den Andy. Hallo Andy.
Hallo.
Und den Butch. Hallo Butch.
Hallo.
Heute also wieder in der gewohnten Dreierkonstellation. Bevor ich's vergesse, die Shownotes zu dieser Episode könnt ihr finden unter gametalk.fm/DLC, also DLC. Und wenn dein Podcatcher schlau genug ist, dann wirst du diese Informationen auch bereits alle bei dir in der App haben. Wie möchten wir heute vorgehen? Wir werden mehr oder weniger streng uns chronologisch hier durchdiskutieren. Wir werden beginnen mal mit der Frage, was ist denn eigentlich DLC? Wann hat das Ganze angefangen? Dann gehen wir weiter ins Heute und gegen Ende werfen wir noch einen Blick in die Glaskugel und versuchen herauszufinden, wo das ganze DLC-Thema denn am Ende wohl noch hingehen könnte. Ja, was ist DLC? Ich werfe jetzt die Frage mal in die Runde, um zu sehen, wie das Thema denn so aufgenommen wird. Andy, um jetzt alphabetisch anzufangen, wenn du DLC hörst, was kommt dir da in den Sinn?
Natürlich erwartest du jetzt von mir, dass ich sage Geldmacherei. Natürlich denke ich tatsächlich primär an Downloadable Content, einfach das, was der Name sagt. Zusätzliche Inhalte zum Spiel, die man sich gegen Geld runterlädt, nachdem man das Spiel eigentlich schon gekauft hat. Interessanterweise ist es ja nicht im Namen enthalten. Es heißt einfach, ja, Zeugs, das du dir runterladen kannst. Es steht nicht Zeugs, das du dir runterladen kannst und dafür zahlst. Aber das ist ja ein ganz eigenes Thema.
Butch, wie sieht's da bei dir aus? Ich denke, deine Meinung über diese drei Buchstaben wird wohl etwa ähnlich sein.
Ja, ich denke auch an negative Beispiele, welche wir sicher auch in diesem Podcast noch ansprechen werden. Aber es gibt natürlich auch bei DLCs in dem Sinne auch gute Beispiele. Gute Vertreter sind sicher bei Rockstar Games zu sehen oder auch bei Bethesda.
Meistens.
Also bei der Spielereihe GTA oder bei der Spielereihe Elder Scrolls. Da kommen normalerweise sehr gute DLCs nachgeliefert.
Normalerweise, wobei gerade bei Elder Scrolls ja ein ganz berühmtes Beispiel negativ aufgefallen ist, aber dazu dann später, da spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter. Wie gesagt, werden wir anfangen mit einem Blick zurück. Wie könnte das Ganze denn angefangen haben? Da liest man sich mal so ein bisschen durch diverse Quellen, Internet und so weiter. Und da ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, also die Idee, jetzt mal gegen Geld mein Spiel zu erweitern, die gab es ja eigentlich schon früher, die gibt es schon sehr lange. Und zwar mit dem klassischen Add-on oder zu Deutsch mit der Erweiterung. Also ich habe mein Grundspiel, irgendwann wird das mal erweitert, das Spiel gefällt mir so gut, ich gehe in den Laden, kaufe mir da eine Schachtel mit einer Erweiterung. Was kann das sein? Vielleicht neue Fraktionen, neue Missionen, neue Maps. Berühmte Beispiele, die ich jetzt selber da in meiner Erinnerung habe, das waren Erweiterungen zu The Age of Empires oder Erweiterungen zu Warcraft 3 oder Erweiterungen zu Battlefield. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Heute ist das ja anders. Wer geht schon noch in den Laden und kauft sich da ein Spiel? Aber das klassische Add-on so auf Disc, das ist wohl verschwunden. Da würdet ihr mir schon zustimmen.
Also ich erinnere mich noch so an diese 90er PC-Spiele da in diesen gigantischen Kartonschachteln, wo die Spiele geliefert wurden. Im gleichen Format kamen dann auch die Add-ons raus.
Ja, mit Booklet.
Und ich erinnere mich auch, wie diese Add-ons oftmals so ganz ähnlich aussahen wie die Grundspiele und an Weihnachten dann falsch verschenkt wurden.
Ja, weil dann stand da ganz klein drauf, dass man das allein nicht spielen kann.
Ja.
Und das Add-on ist ja normalerweise etwas günstiger gewesen und deswegen wurde das ganz auch gerne gewählt, das Geschenk, weil es ja nicht so teuer sein würde.
Es gab, glaube ich, wenige, die standalone spielbar waren, aber die meisten haben schon ein Grundspiel verlangt, ja. Zumindest jene, die ich jetzt gerade so im Kopf habe und jene, die ich selbst auch gespielt habe.
Es gibt natürlich auch andere Beispiele, auch aus den 90er Jahren. Da erschien für den SNES, in dem Sinne gab es da noch keine DLCs, aber eine Möglichkeit mit dem Settleview. Das ist ein Add-on für die SNES, gewissermaßen eine Cartridge. Und andererseits musste man da sich auch noch Hardware kaufen, so ein zweites Modul, welches unter die eigentliche SNES gesteckt wurde. Das war ein Add-on, welches erlaubte, über Satellit Verbindung mit einem, ja, im nicht wirklich Internet, sondern einem Satellitennetzwerk zur Verbindung zu bekommen. Und das erlaubte auch den Download von gewissen Spielinhalten. Diese Spielinhalte mussten aber nicht einzeln gezahlt werden, sondern man musste mit diesem Gerät auch eine 6-monatige Mitgliedschaft abschließen. Und die 6 Monate kosteten damals $54, respektive 5.400 Yen. Ich weiß jetzt nicht, was das inflationsbereinigt wäre.
Aber klingt nach einem stolzen Preis irgendwie.
War ja, glaube ich, eben nicht einfach ein, ja, du downloadest das und spielst das dann. Es war wirklich eine zeitlich begrenzte Sache. Man muss sich das vorstellen wie eine TV-Serie, die dann einmal gesendet wird. Und heute, da geht, kann man das nicht machen, auch selbst wenn man alle Hardware zusammen hat mit der SNES. Es ist, glaube ich, irgendwie möglich mit Emulator, habe ich gehört, aber ja.
Also man muss da wirklich zur richtigen Zeit das Modul anwerfen, damit man sich's dann holen kann, wenn es gerade gesendet wird.
Genau.
Weil Satellit. Ja, irgendwie sehr kurios, aber das beweist, dass die Idee, nach dem Verkauf des eigentlichen Spiels noch weiter Geld zu verdienen, doch schon ein bisschen älter ist.
Ja, die Idee hat sich auch fortgesetzt bei der N64. Da gab es das RantNet, auch eine ganz dubiose Idee, welches nie nach Europa oder Amerika geschafft hat. Das kam gemeinsam mit dem Nintendo Disk Drive.
Also kam...
Dabei wurde eine Cartridge mitgeliefert, welche einen LAN-Anschluss an der Cartridge hatte. Und mit dieser Cartridge konnte man so in ein Netzwerk kommen, wo man auch E-Mails versenden konnte oder wo vor allem auch solche kreativen Spiele irgendwie ausgetauscht wurden, wo man irgendwelche Bilder zeichnen konnte. Und das hat auch Monatskosten mitgebracht. Aber diese Monatskosten wurden dann, weil das Ganze gefloppt ist, gestrichen und alle diejenigen, die da sich eingekauft haben, durften dann quasi ohne Monatskosten gratis das Netzwerk nutzen für die kurze Zeit von Dezember 1999 bis Februar 2001.
Man hat ja dann in dieser Zeit auch noch ein ganz anderes, vielleicht verwandtes Prinzip, dass man ein Spiel herausbringt und von diesem Spiel dann die ganze Zeit eine winzig veränderte neue Version rausbringt, die einen anderen Titel hat. Und darum gibt es so viele kreative Variationen von Street Fighter 2, Rainbow,
oh, ja.
Porn, Mega Turbo Edition.
Ja, genau. Immer wieder mit 2 neuen Charakteren. Dann in Super, FX, Ultra, Turbo und so weiter. Das haben sie ja sehr lange noch gemacht. Gibt es ja sogar bei den neueren noch.
Ja, das macht ja auch die Dynasty-Serie mehr oder weniger heute noch.
Also das sind ganz viele, die das machen. Eine Sega hat das gemacht mit ihren klassischen Sonics, also ja, Sonic 3, Sonic 3 und Knuckles.
So, jetzt haben wir mal so die frühen Ideen oder Vorläufer angeschnitten. Jetzt wird es dann langsam wärmer, denn jetzt kommen wir mal so in Richtung Internet. Gerade PC-Spieler kamen da etwas früher damit in Verbindung, zumindest so kommerziell verbreitet. Ich kann mich erinnern, es wurden schon früher Patches auf dem PC verteilt, was dann auf Konsole noch nicht gang und gäbe war. Und damals war es auch so, dass mit den Patches nicht nur Bugfixes kamen, sondern teilweise auch neue Inhalte. Gerade in der Echtzeitstrategie, da kann ich mich erinnern, kamen plötzlich neue Features oder neue Maps und das Ganze natürlich kostenlos. Was heute eigentlich schon Grund zum Jubel wäre, war damals noch Standard. Ich kann mich erinnern, Schlacht um Mittelerde bekam da hier und da mal eine neue Map oder mal noch so eine kleine Zusatzfunktion mit einem Patch. Davon kann man heute meist nur noch träumen. Habt ihr da noch Beispiele aus eurer PC-Zeit von früher, wo etwas kostenlos noch per Update erweitert wurde?
Ich glaube, ich habe da zu wenig wirklich intensiv PC gespielt in der Zeit.
Dann natürlich ließ das Internet auch auf Konsole bald nicht mehr lang auf sich warten. Butch, du hast es schon angesprochen, schon mit so Pseudonetzwerken für den N64 und auch schon vorher den SNES. Wirklich Internet, wenn man dem denn so sagen wollte, konnte man auch mit dem Dreamcast haben. Da gab es also auch schon Inhalte zum Runterladen übers Internet, wie ich das hier so rausgefunden habe.
Aber es war ja dann die Xbox die erste, die überhaupt Online-Gaming und damit auch DLC wirklich, wenn man dem so sagen will, erfunden hat. Es gibt da so das Urbeispiel des DLCs, wo sich alle einigen können, dass der toll war. Das war der für das Battlefront. Da kam wirklich ganz viel Content raus.
Ja, die PS2 war dann bald auch mal Internet-ready, nur hat es niemand genutzt. Die ursprüngliche PS2, also die dickere, konnte das noch nicht. Es gab dann aber einen Adapter und dann bei der Slim-Version war meines Wissens da der Netzwerkeingang auch schon standardmäßig drin. Damit konnte man dann auch ins Netz. Es gab ein paar Spiele, die das unterstützt haben. Ich glaube, es gab ein Socom, das Online-Spielen unterstützt hat. Und klar, wie du es gesagt hast, Xbox natürlich, das war dann auch der große Start von Halo 2 Online-Multiplayer, der mehr oder weniger bis heute angehalten hat. Und da gab es auch DLCs, aber, und das ist auch ein interessanter Unterschied zu heute, die waren meistens noch kostenlos, also etwa vergleichbar mit dem PC.
Also ja, es ist ja nicht so, dass heute überhaupt nichts mehr kommt kostenlos an Zusatzinhalten, aber da kann man heute einfach nicht erwarten, dass das mehr ist als irgendein alternatives Kostüm.
Ja, das stimmt. Oder dann irgendwelche Pre-Order-Boni.
Oder halt einfach das Spiel in einem technischen Zustand, wie es eigentlich schon bei Release hätte sein sollen.
Zum Zustand heute kommen wir dann gleich. Ich möchte jetzt aber zuerst noch so den Start des DLCs irgendwo festmachen. Ich würde behaupten, so richtig Fahrt aufgenommen hat das, als man dann plötzlich die Heimkonsolen so im großen Stile ans Internet gehängt hat. Meiner Meinung nach war das mit der Xbox 360 bzw. der PlayStation 3. Da hat das Internet wirklich Einzug gehalten auf die Konsole, Online-Spielen und so weiter. Damit hat sich dann auch mal der Zustand normalisiert, dass die Spiele immer unfertiger erscheinen, weil jetzt kann man sie ja patchen. Das war früher noch nicht wirklich so möglich. Damit kamen dann auch so die ersten DLCs, wie man sie wohl heute kennt, wenn man an DLC denkt. Und da habe ich ein Beispiel noch ganz speziell im Kopf. Wir haben es zu Beginn dieser Episode schon kurz angesprochen. Butch, du hast von DLCs von Bethesda gesprochen. Ja, die machen gute. Die haben aber auch für die Elder Scrolls Oblivion die berühmte Pferderüstung oder Horse Armor eingeführt. Das Ganze wurde sogar ein Meme, habe ich jetzt rausgefunden, wenn man das mal so sucht. Worum geht's da? Man konnte sich gegen Geld eine Pferderüstung herunterladen, also eine Rüstung für sein Pferd. Damit wir das zeitlich etwa festmachen können, wir sprechen hier vom Jahre 2006, also gut 10 Jahre her. Das Ganze hat rund $2.50 gekostet und hat dann sobald mal die Runde gemacht im Internet halt als nutzloses Ding, das man sich gegen Geld runterladen kann. Und seit jeher ist der DLC irgendwie gebrandmarkt. Ja, ein schlechter Start vielleicht, aber irgendwie auch bezeichnend für die ganze Stimmung, wenn man an DLC denkt.
Vor allem war das Ganze auch mit der Horse Armor so, dass die sehr verbuggt war und irgendwie wieder verschwand oder gar nicht erst freigeschaltet wurde.
Also das heißt, du hast sie gekauft?
Ich glaube, ich habe die sogar einmal gekauft und sie war verbuggt.
Also ich habe die nie gekauft. Hätte ich gewusst, dass daraus irgendwann später so ein Meme wird, hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft, um später drüber reden zu können.
Aber ich glaube, das ist jetzt, no pun intended, beating a dead horse.
Aber mit dieser Generation der 360 und PS3, da kam ja auch kamen auch erstmals Spiele auf Konsolen als Downloadable Arcade Title, zum Beispiel bei der 360, welche es so als Disc, als physikalische Spiele gar nicht gab.
Das ist dann das, was mich so aufregte, weil das meistens solche Spiele waren, die ich eigentlich am tollsten fand.
Zum Beispiel ein All-Time-Classic, großer Hit, welchen wir auch sehr gerne gemeinsam immer gespielt haben, das Geometry Wars, wie heißt es nochmal am Ende?
Retro Evolved.
Dann gab es, glaube ich, noch 1 und 2, oder das war das 2, das Retro Evolved hieß mit Untertitel.
Aber es gab immer wieder so interessante Versionen, die es von DLC gegeben hat. Es ist, glaube ich, die alle aufzuzählen, das dauert ewig. Ich meine, da gab's so, das hat Rockstar gemacht, so große DLCs mit so Storylines im Sinne von Bethesda. Aber bei GTA 4 war das dann so, die kamen dann auch raus in einer separaten physikalischen Form, die standalone funktionierte. Man konnte wirklich nur den DLC-Teil des Spiels, da war der normale Teil nicht einmal enthalten, wirklich nur den DLC-Teil kaufen.
Teilweise konnte man da diese DLCs wirklich auch noch physisch im Laden kaufen. Also es gab so eine Zeit, in der sich das Ganze überschnitten hat. Es hat nun mal noch nicht jeder seine Xbox am Internet gehabt. Entsprechend konnte man dann das Add-on runterladen, so wie es heute eigentlich gang und gäbe ist. Oder aber auch das im Laden in der Box erwerben, so wie es halt früher noch normal war. Interessant war dann auch, wie die Preise auseinandergingen. Nicht selten war dann ziemlich bald mal das Add-on im Laden günstiger, während halt das DLC-Add-on, das man sich runterladen musste, im Internet, im Store immer gleich teuer blieb. Ja, weil so halt was wie Sales und so weiter, wie man das heute auch auf der Konsole kennt, gab es da noch nicht so wirklich.
Weil der Markt eben nicht spielen kann, dass ich sowas sage.
Ja, das Problem haben wir heute noch. Also auf der Konsole, wenn da irgendwie ein Vollspiel angeboten wird, dann ändert sich der Preis jetzt bei PlayStation Network oftmals nicht ganz in anderen Schritten als etwa in den Geschäften.
Damit sind wir etwa im Heute und hier werden wir auch gleich bleiben, denn hier gibt es so ein paar Phänomene, die wir schon angeschnitten haben, über die wir aber noch ein bisschen tiefer sprechen sollten. Also sicher mal so das leidige Ding von Kleinigkeiten, die einfach teuer verkauft werden. Also das typische Horse Armor Beispiel, das ist so ein nerviges Problem, wobei da kann man ja sagen, boah, gut, kauf ich nicht, brauch's ja nicht, also stört's mich nicht. Ich denke, da wärt ihr noch auf meiner Seite und würdet mir da zustimmen, wenn ich halt nun mal dieses alternative Kostüm nicht haben möchte, kaufe ich's eben nicht, kein Problem.
Das Problem ist da wirklich weniger für Leute wie uns, sondern für Jüngere, die wirklich nicht viel Geld haben und dann einfach alles, was sie haben, in solche Sachen reinstecken, weil man auch einen natürlichen Sammeltrieb hat. Man will in Spielen einfach immer alles haben. Es sind ja eben nur diese 2,50, aber es sind halt am Ende sehr viele Sachen zusammen, die 2,50 kosten.
Ja, ja, und dann geht's so weiter. Wo es mich dann stört ist, wobei das wird heute vielleicht nicht mehr ganz so gemacht, zumindest nicht mehr so offensichtlich, aber wir hatten ja auch schon Szenarien, wo der Content, also das Zusatzkostüm, schon auf der Disc mit drauf war bei Auslieferung.
Yay.
Also ich hatte das schon drauf, ich hatte das schon installiert und alles, was ich mir da gegen Geld runtergeladen habe, war eigentlich nur so ein kleiner Lizenzschlüssel, der das Kostüm auf meiner Platte freigeschaltet hat.
Und damit kommen wir auch zu dem Thema, ist ein DLC, wenn er quasi wirklich als ein zusätzlicher Inhalt entwickelt wird, oder ist das quasi Teil des Spiels, das bewusst nicht mitreleased wird, um ihn zurückzuhalten als DLC? Eben dieser sogenannte Day One DLC, das können große Dinge sein, die in früherer Zeit halt einfach, ja, logischerweise mit aufs Modul gepackt worden wären. Aber hier hat irgendein gescheiter Marketingmensch bei EA gesagt, nein, 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 das lassen wir, das bieten wir dann einfach als DLC an.
Ja, Day One DLC, ein Grund, wieso man das macht, wenn man so mal ein bisschen durch die Shops scrollt, findet man das bald heraus. Es geht darum, Spiele vorzubestellen. Gerade im Zeitalter von Steam Sales und so weiter, wo man denkt, ach, ich warte noch ein paar Wochen, dann kommt der erste Sale, dann ist es mindestens 20% günstiger. In diesen Zeiten ist es wichtig, Leute noch zu motivieren, das Spiel gleich zu Release zu kaufen oder sogar vorzubestellen. Vorbestellungen sind immer gut, weil da können die Händler gut einschätzen, wie groß ist die Nachfrage. Ja, und dann macht man halt sowas wie Vorbesteller-DLC. Wenn du dieses Spiel vorbestellst, dann bekommst du diese Map, diese Waffe und dieses Rüstungsoutfit eben noch gratis obendrauf. Und da ist dann offensichtlich, das wurde schon im Voraus programmiert, das könnte man eigentlich auch umsonst mitgeben. Was mich ja auch dazu passend noch ziemlich nervt, sind Vorbesteller-DLCs, die aber zusätzlich, also auf das Generve wegen Vorbesteller-DLC obendrauf, noch nur bei gewissen Händlern erhältlich sind und sonst nirgendwo. Und das Problem ist, dass sich die dann noch unterscheiden können, dass beispielsweise drei Händler drei verschiedene unterschiedliche Vorbesteller-DLCs anbieten. Das heißt, wenn ich alle Inhalte für dieses Spiel haben möchte, müsste ich das Spiel eigentlich dreimal vorbestellen bei drei verschiedenen Händlern. Also GameStop und Target und Amazon und so weiter, die verhandeln meistens da noch so exklusive eigene Vorbesteller-DLCs raus.
Gibt's nicht auch plattformspezifische DLCs?
Ja, das gibt's auch. Und dann gibt's auch noch DLCs, welche dann auch nur irgendwie in den USA erhältlich sind. Oder es gibt DLCs, welche dann eben, wie du gesagt hast, nur auf einer Plattform sind. Zum Beispiel, war das nochmal so?
Soul Calibur.
Ja.
Ja, aber da, ob man jetzt den Master Chief hat oder irgendwas anderes, oder ob man jetzt da den Yoda oder den Darth Vader hatte, naja.
Das war dort schon so bei der Serie, bevor es überhaupt DLCs gab. Ich meine, bei Soul Calibur 2, da gab es ja irgendwie einen Bonuscharakter, der einfach mit dem Game geliefert wurde pro Konsole. Und da gab es eben berühmterweise den Link beim GameCube.
Aber man muss natürlich sagen, bei Soul Calibur, da gab es ja so einen guten Charaktereditor, da konnte man sich ziemlich alles basteln, wenn man wollte. Und ein ganz schlimmes Gefilde finde ich persönlich diese DLCs, welche man unter dem Namen Season Pass zusammenfassen kann. Also das neue Modell, welches sich jetzt in verschiedenen Spielen durchgesetzt hat, dass man eigentlich vor Erscheinen des Spiels oder mit der Vorbestellung oder auch im Nachhinein sich so einen Season Pass kauft, welcher verspricht, dass man damit alle später kommenden Map Packs zu einem günstigeren Gesamtpreis erwirbt. Man kann die Map Packs auch ohne Season Pass separat erwerben und zahlt dann vielleicht den Preis eines einzelnen Map Packs mehr. Aber diese Season Pass, die kosten dann etwa gut mal 20 oder sogar noch mehr, 20 Franken mehr. Also obendrauf auf das Spiel.
Also da zahlt man dann bald mal nochmal so viel wie für das ganze Spiel schon zuvor. Ist natürlich für den Hersteller und Händler wiederum sehr schick, weil damit kann er dich gleich binden, dass du dir auch wirklich alle DLCs quasi holen wirst. Du holst sie dir ja auf einmal, zahlst sie sogar im Voraus. Damit ist man natürlich sehr gut gegen das Risiko gewappnet, dass der Spieler irgend nach dem ersten DLC denkt, boah, jetzt die Community ist hier langsam raus und mir macht das Spiel auch nicht mehr so viel Spaß und bald kommt ja schon irgendwie ein anderes, aber du hast die DLCs gekauft und damit profitiert der Händler. Er verhindert also, dass du zu früh abhaust. Also nein, er verhindert nicht, dass du zu früh abhaust, aber er verhindert, dass du abhaust, ohne schon für alle DLCs gezahlt zu haben. Was ich bezüglich DLC auch noch ansprechen möchte, wir haben es auch schon teilweise angeschnitten, ist das Phänomen, teilweise wird das auch einfach mal vorgeworfen, die Hersteller werden es sicher abstreiten, dass gewisse Teile einfach bei Release im Spiel nicht enthalten sind, die eigentlich früher zumindest dazugehört hätten, also gewisse Modi, und die kommen dann später nachgeliefert, weil die halt bei Release auf Druck des Publishers oder wieso auch immer noch nicht dabei waren. Bei Halo 5 ist das beispielsweise so, dass gewisse Modi nachgeliefert werden, da muss man aber sagen, die kommen kostenlos nach. Natürlich wird es da auch wieder so verkauft, hey, wir haben euch hier den neuen tollen Patch und der bringt euch gratis diesen neuen Spielmodus und wir sind super nett und super toll. Dabei ist es einfach ein Spielmodus, der in allen anderen Halos schon bei Release dabei war und hier war der bei Release halt noch nicht drin, weil sie halt, ich weiß auch nicht, zeitlich hinterher waren oder wieso auch immer. Hauptsache, da kommt er kostenlos. Aber wie gesagt, bei gewissen Spielen zahlt man dann für einen Spielmodus extra drauf. Jetzt, wo das gesagt ist, noch schnell der Schwenk zu einem leidigen Thema, das auch dir, Andy, besonders am Herzen liegt. Und zwar geht's um das Stichwort Microtransactions.
Also eine besondere Unart von DLC. Wobei, es ist ja schwer einzugrenzen, was sind jetzt Microtransactions?
Ja, wir können ja sagen, die Horse Armor war schon, ja.
Oder definiert man es quasi darüber, dass es In-Game-Purchases sind, oder ist es nur der Preis?
Um das mal jetzt irgendwie hier die offizielle GameTalk-FM-Definition rauszulassen, man bekommt sehr kleine In-Game-Gegenstände oder Gegenleistungen für sehr kleines Geld. Und die Idee dahinter ist halt, ein kleiner Kauf tut nicht so weh und der Profit wird dann über die Masse gemacht. Also das kann sein, eben eine Horse Armor, geht dann aber auch bis zur virtuellen Währung, irgendwelche rote Diamanten und so weiter, mit denen man dann in-game irgendwas kaufen kann oder Dinge sogar kaufen kann, die man mit Spielwährung nicht kaufen kann.
Man kann es eigentlich im schlimmsten Fall machen, dass das Spiel dann so dass es ein Freemium-Spiel ist oder ein Pay-to-Win-Spiel, also quasi eins, das sogar gratis ist.
Richtig.
Grundsätzlich.
Da haben wir die Schnittmenge oder da haben wir die Spiele, die dann verschmelzen mit Free-to-Play oder in Richtung Free-to-Play gehen, aber damit würden wir natürlich wieder eine eigene Box aufmachen.
Meine Meinung hier ist, dass eben diese Art von Microtransactions haben in Paid-Games für mich nichts zu suchen. Alles, was eben nicht Free-to-Play ist, wird nur zerstört, wenn es da dann solche Mechaniken gibt, dass man noch irgendwie etwas kaufen kann und vielleicht das noch gar noch einen Vorteil bietet.
Absolut, da stimme ich dir voll zu. Ich will sicher nicht im Spiel und schon gar nicht wirklich so verflochten im Spiel zur Kasse gebeten werden. Also da hört es dann bei mir wirklich auf. Bei einem Free-to-Play-Spiel, da rechne ich damit, da akzeptiere ich das. Das muss ja irgendwie Geld reinbringen. Aber bei einem Vollpreistitel hat sowas nichts zu suchen.
Ja, diese DLCs, die sind ja dann besonders heimtückisch, wenn man so will. Man stelle sich jetzt vor, man ist da irgendwie rein hypothetisch irgendwie gerade ganz knapp gestorben bei diesem einen Boss bei Dark Souls und dann poppt da einfach so eine Message auf, ja, willst du nicht gleich erst wieder vom Boden aufstehen und es nochmal probieren und es kostet dich nur irgendwie 49 Cent?
Ja, oder noch versteckter, es kostet dich nur hier ein magisches Herz und magische Herzen, die kann man halt im Shop im Fünferpack kaufen für $2. Es ist ja immer wichtig, psychologisch dahinter, das Geld, das man ausgibt, irgendwie so in den Hintergrund rücken zu lassen, zu verstecken, dass man nicht wirklich merkt, dass man was ausgibt.
Oft wird es auch so dargestellt, dass diese magischen Herzen, die kann man zwar auch sonst sammeln, aber ein magisches Herz pro Tag und da denkt man sich, ja, bis ich da 5 habe, dann muss ich ja zu lange warten, also ist das auch, oder ich muss sogar noch etwas machen für die magischen Herzen, also spare ich mir gewissermaßen eine ganz eklige Arbeit.
Das ist natürlich wichtig, dass man sicher dem Spieler zuvor etwa so ein Exemplar umsonst gibt, um ihn so ein bisschen anzufixen, dass er das einmal benutzen konnte und denkt, oh, das war ja jetzt super praktisch, wo bekomme ich die her? Ah, die kann ich hier kaufen.
Ich habe hier ja mal eine ziemliche Horrorstory mal gehört mit solchen Microtransactions. Mir ist das nicht mal genau bekannt, was für ein Spiel es war. Ich glaube, es war irgendein Smartphone-Game, könnte Fußball gewesen sein. Da hat irgendein Kind es fertiggebracht, Tausende und Tausende von Dollars dort reinzustecken, weil sein Vater dumm genug war, ihm die Kreditkarte einfach so zu überlassen.
Oh je.
Und am Ende kam da so eine Rechnung, die war dann irgendwie fünfstellig. Und dann hat der Vater sich gefragt, wie das dann passieren konnte. Und der hat dann, ich bin nicht mal sicher, ob es sogar eine Konsole war. Sie haben an mehreren Orten angerufen und gesagt, das könne das eigentlich nicht sein, dass das überhaupt möglich ist. Und es hätte im schlimmsten Fall ein großes juristisches Nachspiel haben können. Aber es hat sich dann offenbar der Publisher einsichtig gezeigt und hat, oder ich weiß nicht mehr welche Seite, jedenfalls haben sie das Geld zurückerhalten und es ist nichts Größeres passiert, weil die da alle zusammen negative Publicity vermeiden wollten.
Wir sprechen hier von Free-to-Play oder von Smartphone-Spielen, aber das Ganze hat auch schon seinen Eintritt auf Konsolenspiele gemacht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von FIFA, wie heißt das, Legends?
Ultimate Team, Ultimate da wird richtig Team. Kasse gemacht.
Das
könnte sogar das gewesen sein.
Das ist vielleicht auch genau so ein Spiel, wo man dann auch mal schnell eben diese jungen, unerfahrenen Käufer oder auch eben die alten irgendwie mit diesem Sammelwahn anziehen kann. Was kauft man da eigentlich? Eigentlich Spieler, die im eigentlichen Spiel auch schon enthalten sind, für ein Online-Team, wo man dann mit ja guten Spielen oder eben, wenn man Pech gehabt hat oder weniger Geld investiert hat, schlechteren Spielen gegen andere Spieler antritt.
Ja, dieses Paket-Sammelprinzip, das funktioniert bei Menschen natürlich auch immer wieder sehr gut.
Ich habe damals auch schon im GameStop gearbeitet, wo das aufgekommen ist und da sind schon ein paar Mal irgendwelche, auch meistens dann auch eben ältere Herren in den GameStop gekommen und die haben dann 200 Franken gezückt und sagten, ja, ich will für 200 Franken Ultimate Team Punkte. Das muss wohl lukrativ sein für den Anbieter, aber das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Auch der Modus wird, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ist, ob quasi mit diesem neuen Modus, wo man das sich ein Ultimate-Team zusammenstellt, ob damit auch alte Modus weggelöscht wurden, wo man einfach ganz gewöhnlich mit einem beliebigen Team gegen andere online antreten konnte.
Nein, das war nicht so. Also da geht's wirklich um eine pure Erweiterung. Da würde nichts dafür gekürzt.
Okay. Also warum hat man dann eigentlich die Motivation, mit diesem eingeschränkten Modus zu spielen, wenn es ja eigentlich auch alle Spieler gibt in einem normalen Multiplayer-Modus?
Ja, da geht's vielleicht so ein bisschen um das Aufbauen eines Teams. Also es hat dann schon fast schon so ein bisschen ein RPG-Element. Also man könnte es vielleicht fast mit Pokémon vergleichen. Anstatt 6 Pokémon habe ich halt meine 11 Spieler auf dem Platz, 23 im Kader, irgend so. Und dann will man halt ein möglichst gutes Team zusammenbauen und so weiter. Im normalen Online-Spiel spielt man eigentlich schon mit fixen Teams. Da kann man nicht so viel selber dran schrauben wie in Ultimate Team.
Also man kann es sogar eine gewagte Theorie aufstellen, dass das die moderne Version ist der Panini-Bildchen.
Ja, kommt so ungefähr hin. Ich denke, davon haben sie sich sicher inspirieren lassen.
Sicherlich eine ähnliche Kundschaft da werden ja auch gerne mal mehrere hundert Franken investiert in die Panini-Bildchen bei auch älterer Kundschaft.
Ja, ja, absolut. Ja, gerade diese, Butch, du hast ja auch angesprochen, so diese Fast Packs, die quasi gegen Geld alles unlocken, die finde ich eigentlich in doppeltem Sinne blöd. Einerseits, ich gebe Geld aus für etwas, das ich freispielen könnte, das heißt, ich kann es auch bekommen ohne Geld. Und andererseits mache ich mir damit ja irgendwie den Spielspaß kaputt, weil oft ist ja der Weg zum Unlock, zum Freischalten ja gerade das Motivierende, das mich am Spiel hält. Also kann ich es quasi gegen Geld direkt durchgespielt haben, also müsste ich es irgendwie auch gar nicht kaufen. Also das finde ich echt stumpfsinnig.
Du zahlst, um das Spiel zu spielen, aber dann zahlst du nochmal, um es eben nicht zu spielen.
Genau, eigentlich völlig dumm, aber es gibt scheinbar Leute, die es kaufen. Um vielleicht den Blick vom verwandten In-Game-Purchase oder Microtransactions wieder auf den klassischen DLC zu richten, vielleicht noch die Frage, wir haben ja jetzt immer so sehr negativ über das Ganze gesprochen. Kennt ihr denn vielleicht auch ein paar gute Beispiele, wenn ich mir das so überlegt habe, welche fand ich denn gut? waren es bei mir eigentlich immer so diese klassischen Erweiterungen, die mir dann gefallen haben, weil da habe ich wirklich gesehen, da bekomme ich wirklich sowas Größeres für mein Geld und damit kann ich gut leben. Ich denke da beispielsweise an Erweiterungen für Skyrim. Also auf dieser Seite muss ich persönlich sagen, ja, DLC kann auch gut sein. Es gibt wirklich teilweise auch DLCs, die was bieten fürs Geld, wo man dann wieder viel Spaß hat. Und da sehe ich es absolut gerechtfertigt. Was habt ihr schon für gute Erfahrungen mit DLCs gemacht oder eigentlich nur schlechte?
Also für mich positiv wahrgenommen habe ich die eigentlich die Free-to-Play-Variante, wie sie bei League of Legends zu sehen ist. Da ist es eigentlich so, dass man das Spiel wirklich spielen kann, ohne einziges Mal irgendwie Geld zu investieren. Ich kann damit leben. Es gibt andere Free-to-Play-Spiele, die können sich das nicht erlauben, weil sie einfach nicht so erfolgreich sind. Die müssen mehr auch den Zwang generieren, dass man Spielinhalte freischalten muss, um weiterzukommen.
Andy, kennst du vielleicht noch ein persönliches positives Beispiel, wo du sagst, ja, den DLC fand ich gut, damit wir hier nicht immer nur Negatives zu dem Thema sagen müssen?
Bei mir ist es ja so, dass ich gehöre zu den Leuten, die immer möglichst lange warten. Kommt da irgendwann noch diese berühmte Game of the Year Edition und die hole ich mir dann. Und das habe ich schon mehr als einmal gemacht und dann habe ich so DLC-Inhalte spielen können und man muss doch da gerade das viel gescholtene Elder Scrolls Oblivion für ausnahmsweise mal loben, weil da der, wie heißt der DLC, Shivering Isles, der ist eigentlich wirklich gut.
Der ist wirklich cool, ja. Den fand ich auch gut, und zwar nicht nur in der Game of the Year, auch sonst. Cool war dazu mal noch, wenn einer den auf Disc gekauft hatte, konnte man die Disc dann so rumreichen und jeder konnte den bei sich installieren.
Ja, auch ein Beispiel, jetzt ist ja Nintendo auch auf den Zug aufgesprungen. Bei der Super Smash-Reihe kommen da jetzt etliche neue Charaktere als DLC.
Gibt's da noch keinen spielbaren Mercedes-Wagen, mit dem man sich prügeln kann?
Also da wäre ich noch vorsichtig, weil die sehe ich nicht nur positiv, da diese Charaktere bei Smash Bros. Denen.
Da ist es gespalten. Also einerseits ist es negativ, dass jetzt Nintendo auch diese, dass das Melchen eigentlich der Kundschaft übernimmt. Aber andererseits ist es auch toll, dass eigentlich dieses Smash Bros. Jetzt so eine große Auswahl von Figuren hat. Und sie haben ja sogar auch Umfragen gemacht. Welchen Charakter würdet ihr noch gerne haben?
Ja, das Problem ist ja dann, dass viele dieser Charaktere lediglich Charaktere aus früheren Spielen darstellen, die es ursprünglich nicht in dieses Smash Bros. Geschafft haben.
Das Line-Up ist aber am Schluss dann, wenn man das ganze Sortiment hat, für lange Zeit wirklich toll. Ich habe mir auch noch keine weiteren Charaktere gekauft. Ich hoffe auch auf irgendein Bundle oder so etwas.
Ja, dort habe ich sie mir effektiv gekauft, weil ich keine Ahnung habe, ob solche Game of the Year Editions etwas sind, was Nintendo macht. Und man bei denen weiß, dass die sind die Ersten, die Server abstellen. Also ich war da einfach ein bisschen zu ängstlich und habe die einfach gekauft. Meine Nintendo hat auch bessere Beispiele. Irgendwie Mario Kart 8 finde ich jetzt, das ist mehr einfach, ja, man erweitert seine Anzahl Strecken. Also es ist deutlich positiver in dem Fall.
Ich sag mal, wenn man Nintendo ist ja immer so ein bisschen das Problem da, dass die nur ein Mario Kart und nur ein Smash pro Generation bringen und da freut man sich eigentlich, wenn es doch noch mehr gibt.
Ja, weil das muss dann ziemlich lange halten, also doch so ein paar Jahre. Wenn man jetzt ein bisschen kreativ ist, könnte man ja sagen, eigentlich sind ja auch diese Amiibos, um bei Nintendo zu bleiben, eine Art DLC oder zumindest Add-on. Ja, klar, man hat noch einen physischen Gegenwert, den hat man sonst nicht. Aber jetzt aufs Spiel reduziert kann man ja sagen, ich gebe da Geld aus und dafür bekomme ich was, mit dem ich gewisse Inhalte im Spiel freischalten kann.
Ja, hat mal jemand gerechnet, wie viel Geld man zahlen könnte, wenn man Smash Bros. Kauft zum vollen Preis, jeden DLC downloadet und jeden Amiibo kauft?
Alle Amiibos, das geht, soweit ich weiß, über $1,000. Und interessanterweise ist ja das Problem bei den Amiibos noch die Erhältlichkeit.
Das wird, glaube ich, sogar ziemlich bewusst gemacht.
Interessant finde ich bei den Amiibos, dass sie doch vorsichtig genug sind, nie zu spannende Inhalte an diese Amiibos zu koppeln. Weil ja, das würde dann ganz schlecht ankommen, wenn man gezwungen ist. Vielleicht ein schlechtes Beispiel wäre hier Twilight Princess HD. Da kommen ja mehrere Amiibos. Die einen Amiibos, die sind nicht so spannend. Da gibt es irgendwelche Modus, wo man unendlich Pfeile hat. Und mit dem Hauptamiibo kann man dann aber auch noch so eine Arena freischalten, was im Prinzip der neue Content ist, welcher noch nicht enthalten war beim originalen Spiel.
Und was bei eigentlich besonders dreist ist bei solchen Remakes, weil da sollte man den Leuten eigentlich immer einen Grund geben, warum sie jetzt nochmal Geld ausgeben sollten für das Gleiche. Und da DLC zu machen ist...
Das verzeihe ich Ihnen, weil der Amiibo ist wahrscheinlich der beste Amiibo vom Design her überhaupt.
Ja, bei Amiibos, da haben sie sich, ich weiß.
Ich muss schon sagen, es tut Ihnen gut, dass Sie da nicht zu besondere, spannende Inhalte dran koppeln.
Ja, gerade wenn dann der Amiibo nicht erhältlich ist und da ist ein super Inhalt dran gekoppelt, dann brennt das Internet und dann gibt's aufs Dach.
Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr die Übersicht, was jetzt welcher Amiibo wo kann. Es könnte schon sein, dass es da vielleicht ein paar schwarze Schafe gibt, wo man fast zwangsläufig einen haben muss.
Um jetzt das heute abzuschließen, gehen wir einen Schritt weiter. Wir werfen jetzt wieder mal einen Blick in die Glaskugel und fragen uns, wie könnte das mit diesen leiden DLCs denn weitergehen? Werden wir uns daran gewöhnen und einfach fleißig für Inhalte zahlen, die vielleicht sogar bei Release hätten drin sein sollen? Oder wird der Kunde endlich merken, dass das irgendwie doof ist und der Markt muss sich anpassen und wieder zu den alten Modellen zurückkehren? Was meint ihr, was könnte da so in naher Zukunft noch auf uns zukommen?
Man kann ja durchaus sehr pessimistisch sein und all diese Auswüchse von DLC als Symptome einer neuen Blase betrachten, einem neuen 1983, die dann irgendwann platzen wird. Aber das ist gleichzeitig etwas, das schon erzählt wird, seit es eigentlich DLC gibt. Und trotzdem ist es noch nicht eingetreten. Also habe ich das Gefühl, ja, die können schon noch ziemlich kreativ sein und die Leute ziemlich melken, bevor es wirklich zum Problem wird.
Wir haben natürlich auch schon in Gegenwart gesehen, dass Free-to-Play-Spiele teilweise erfolgreicher sind als die normalen AAA-Titel. Das ist natürlich ein Markt, der jetzt auch immer mehr von den großen Publishern angegangen wird, in auch teilweise schlechten Versuchen, also dass sich Spiele eigentlich am Schluss komplett über DLCs finanzieren.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass beispielsweise sehr abgespeckte Versionen erscheinen. Also ich kann beispielsweise beim nächsten Call of Duty nur den Multiplayer kaufen oder nur den Singleplayer und dann ist halt der jeweils andere Teil aus der Perspektive dann DLC. Also dass Spiele modularer werden, als sie es heute sind, das muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn da preislich auch angepasst wird, dann könnte ich beispielsweise sagen, ja, bei einem Halo spiele ich eigentlich nur noch den Multiplayer, dann kaufe ich mir auch nur den Multiplayer und bezahle dafür viel weniger. Also ich bezahle jetzt beispielsweise dann auch nur die Hälfte dafür. Das könnte sich für mich rechnen, weil ich am Multiplayer länger Spaß habe als die Hälfte, also länger Spaß habe als die 50% des Singleplayer, aber für den Hersteller ist die Herstellung des Singleplayer viel aufwendiger und teurer, dann lohnt es sich für diese wiederum, weil sie den Multiplayer im Verhältnis zum Aufwand des ganzen Spiels teurer verkaufen können. Also fast eine Win-Win-Situation.
Ja, das, was du jetzt ja quasi sagst, ist mehr Markt. Man soll alles den Konsumenten überlassen. Das Problem ist dann einfach, dass eben der Singleplayer dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit einfach gar nicht mehr entwickelt wird, weil es sich nicht rentiert.
Wie wir ja schon gesehen haben bei Battlefront 3.
Ja, das könnte sein. Dann muss man sich halt fragen, ja, ist das vielleicht dann die Zeit für diese Franchise auf den Singleplayer zu verzichten? schwierige Frage. Es wird immer jemanden geben, der sagt, ja, der Singleplayer war das Beste für mich. Es wird viele wahrscheinlich dann geben, die sagen, ja, ich habe eh nur den Multiplayer gespielt. Also ein paar werden sicher drunter leiden. Solange man die Wahl hat und sich dann das Spiel so in Teilen zusammenkaufen kann, man bedenke hier, der Preis muss stimmen, würde ich das aber begrüßen. Die Disc stirbt sowieso aus, damit müssen wir rechnen, das kommt auf uns zu. Das heißt, es wird sowieso nur noch alles Downloads sein und dann kann man sie auch gleich modular machen.
Natürlich ist es dann immer besonders schwierig, die Konsole als solches zu rechtfertigen, aber daraus könnte man einen eigenen Podcast machen.
Ja, die Frage stellt sich ganz klar.
Ja, was könnte sonst noch so auf uns zukommen, was DLC betrifft? Ich würde sagen, mal sicher weiter wie gehabt. So schnell ändert sich das nicht. Auch die Season Passes, die werden wir so schnell nicht los.
Ja, was natürlich interessant ist, ist, wenn dann eben durch diese DLCs Spielereien am Leben erhalten werden und es am Schluss gar nicht mehr eigentliche Standalone-Titel gibt, sondern einfach nur noch, wie wir es schon gesehen haben, diese Episoden-Systematik, wo man sich da einzelne Episoden kauft oder einen Season Pass und dann ein Spiel Stück für Stück weiterspielt. Teilweise dann auch über weitere Seasons, wie es dann etwa beispielsweise bei der Walking Dead Serie von Telltale gemacht wird.
Ja, wir sehen sogar sowas kommen, gerüchteweise. So richtig bestätigt ist das ja wohl noch nicht. Ich spreche vom Final Fantasy VII Remake. Das soll ja auch in Teilen kommen.
Ja, aber die vollendete Form von DLC wäre eigentlich, wenn alles on demand ist, wenn Games nur noch gemietet werden können. Also es ist quasi nur noch wie World of Warcraft.
Das wollte man ja sogar machen mit diesen technischen Mitteln, dass man die Games streamt und nicht selber auf der Konsole spielt.
Ich denke, das kommt noch früh genug, da diese On-Live-Dinger und so, die waren halt ihrer Zeit wohl noch voraus oder der Technik voraus, das kommt aber mal wieder.
Eben, da ist es wohl hauptsächlich die Technik, die bremst.
Das ist noch nicht abgeschrieben, da können wir uns drauf gefasst machen, dass sowas nochmal wiederkommen wird. Das Netflix für Spiele quasi, dafür muss ich mich nicht mehr um Kompatibilität und Hardware-Power kümmern.
Das Problem ist ja wirklich, momentan ist es so, wenn da nicht wirklich sehr, sehr flächendeckend das Internet dafür vorhanden ist, dann rentiert es sich einfach nicht, wenn es nur noch so Games gibt.
Ja, ja, also Fläche ist das eine, Qualität ist dann das andere. Ich meine, bei meinem rundenbasierten JRPG kann ich Verzögerung in Kauf nehmen, aber dann, wenn es ein bisschen actionlastiger wird, allerspätestens beim E-Sport, da darf halt Latenz einfach nicht sein und davon sind wir noch ein Stück entfernt.
Ja, und was uns dann auch blühen könnte, ähnlich wie bei Netflix, dass sich dann ganz unterschiedliche Anbieter durchsetzen und keiner wirklich die Oberhand hat. Wenn man dann alle Spiele will, muss man dann irgendwie 4 Accounts haben mit 4 unterschiedlichen Monatsgebühren.
Oh je, ja, ja. Oh.
Da sind wir dann wieder bei der berühmten Videospielblase. Wenn zu viele Anbieter auf den Markt drängen, dann wird das früher oder später sich das Angebot lichten auf eine unschöne Weise.
Wir haben jetzt hier gegen Ende sehr viele Theorien aufgemacht. Ich denke, das wäre ein guter Moment, um hier langsam abzuschließen, damit ihr noch schön weiter drüber nachdenken könnt. Natürlich interessiert uns auch eure Meinung zu DLCs. Was gefällt euch sogar an DLCs? Sagt ihr ja, damit bekommt mein Lieblingsspiel mehr Inhalt. Ich kann länger Zeit mit meinem Lieblingsspiel verbringen. Ich finde das super. Oder seid ihr vielleicht auch eher aus Gründen negativ eingestellt demgegenüber? Lasst uns wissen. Twitter, Facebook oder E-Mail, Kommentarfunktion zu diesem Podcast. Alles ist möglich. Meldet euch einfach. Zum Schluss möchte ich nochmal schnell die Shownotes nennen zu diesem Podcast. Die könnt ihr finden entweder direkt bei euch im Player, wenn der schlau genug ist, oder sonst natürlich auch im Web unter gametalk.fm/dlc. GameTalk FM ist sowieso eine gute Adresse, steuert die mal an, da gibt's mehr Infos zum Podcast, ein Archiv mit allen Episoden und natürlich auch einen hübschen einfachen Abo-Button, damit ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren könnt, dann bekommt ihr die neueste Episode immer kostenlos und pünktlich bei euch aufs Gerät. Ihr könnt uns aber auch bei iTunes abonnieren, wenn euch das lieber ist, gametalk.fm/iTunes. Und wenn ihr schon gleich da seid, ich sag's immer wieder gerne, hinterlasst uns doch eine hübsche 5-Sterne-Rezension. Damit macht ihr nicht nur mir eine Freude, ihr helft damit auch, dass wir im Ranking ein bisschen aufsteigen und entsprechend andere Leute uns besser finden. Dann sind wir auf 1000 Wegen erreichbar. Ich habe es schon gesagt, Facebook, Twitter und so weiter. Also gametalk.fm/Facebook oder /Twitter. Kommentarfunktion unter jeder Episode oder ganz klassisch per Mail redaktion@gametalk.fm. Für Kritik, Vorschläge etc. etc. bin ich immer offen und auch dankbar. Ja, dankbar ist das Stichwort. Mir bleibt wie immer am Ende nur mich bei euch da draußen zu bedanken. Vielen Dank hast du eingeschaltet. Ich hoffe, du wirst auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Und natürlich danke ich wie immer auch meinen beiden Stammgästen hier. Danke Andy, danke Butch fürs Dabeisein.
Immer wieder gern.
Bis zum nächsten Mal.
Dann wünsche ich euch da draußen noch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao, Leute.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.